Ja, wir haben dieses Thema übernatürlicher Glaube. Ich habe gerade während der Lieder, ist mir so eine Idee gekommen, eigentlich müsste man mal nur diese Lieder hernehmen, immer ein Lied singen und dann ein paar Sätze dazu sagen. Weil wir singen oft, verstehen Sie mich? Wir singen oft unglaubliche Dinge. Und ich glaube manchmal, dass das überhaupt nicht mit unserer Lebenswirklichkeit übereinstimmt. Denn manchmal vergessen wir, was die Doris gesagt hat, dass Jesus auf dem Thron sitzt und regiert. Wir vergessen es einfach manchmal, wenn wir so in unseren Umständen festsitzen und nicht mehr rausschauen. Wir vergessen einfach, dass wir im Glaubensbekenntnis immer wieder bekennen, wir glauben an den Gott, den Allmächtigen, also an den Gott, der alle Macht hat. Dieses Thema ist uns, glaube ich, abhanden gekommen, dieser übernatürliche Glaube und auch die Zeichen, die damit zusammenhängen, die Wunder, die damit zusammenhängen, die Ruhe und der Frieden, die damit zusammenhängen. Im Alten und im Neuen Testament, da begegnet uns überall so ein Glaube. Manchmal auch Unglauben, ja, aber es gab zu allen Zeiten Männer und Frauen, die übernatürlich geglaubt haben. Sogar als das gesamte Volk Israel gesagt hat, Jericho, ausgeschlossen, das können wir nicht einnehmen, das ist zu stark. Da hat es zwei Leute gegeben, die gesagt haben, mit unserem Gott werden wir es schaffen. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Es gibt so viele Geschichten, die die Bibel erzählt. Und warum ist uns das eigentlich abhanden gekommen? Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben und vielleicht noch stärker hineingehen werden, in der es enorm wichtig sein wird, von welcher Beschaffenheit unser Glaube ist. Und sagen Sie jetzt nicht, ich habe meinen Glauben, das reicht mir. Ich glaube an Gott. Das reicht nicht in manchen Situationen, weil das ist nichts Besonderes, an Gott zu glauben. Auch der Teufel glaubt an Gott. Der weiß, dass er existiert. Und der will uns von Gott abspenstig machen. Er tut alles, was in seiner Macht steht, um diese Wahrheit Gottes außer Kraft zu setzen, dass er regiert und dass er allmächtig ist. Deshalb habe ich mir auch dieses Thema ausgewählt, weil wir oft diese Lehre auch gar nicht so bekommen, dass Gott übernatürlich auch in unserem Leben im Jetzt und Hier handelt. Diese Dinge, die im Neuen Testament passiert sind, mein Jesus, ich gehe nochmal zurück zuerst ins Alte Testament, Abraham und Sarah. Sarah, die war schon in der Menopause und dann bekam Abraham diese Verheißung, dass er einen Sohn bekommen wird. Und Abraham heißt ja auch Vater vieler Völker. Stellen Sie sich das mal vor. Der hat all die Jahre, wenn jemand gesagt hat, Abraham, dann ist er eigentlich in Scham gewesen. Es war eigentlich eine Verhöhnung in seinen Ohren, normalerweise. Aber er war ja ein Mann des Glaubens, weil er hat ja nicht mal einen Sohn gehabt. Und die anderen haben ständig, wenn sie seinen Namen ausgerufen haben, haben sie gesagt, Vater vieler Völker. Das muss man erst einmal aushalten. Oder bei Noah. 120 Jahre sollte er an der Arche gebaut haben. 120 Jahre hat er sich von anderen Leuten verhöhnen lassen, die ihn ausgelacht haben, weil er ein Schiff baut mitten auf Land, wo weit und breit kein Wasser ist. Und dann kam die Sintflut. Oder auch David. Warum war David eigentlich so anders mit 15 ungefähr wie alle anderen, wie das Volk, wie sein Volk, die Soldaten seines Volkes und sein König? Die haben sich nämlich gebuckelt vor dem Goliath. Die haben gezittert. Die wussten nicht mehr ein noch aus. Die haben auch zu Gott geschrien, bestimmt. Gott, hilf uns. Und dann kam dieser kleine Junge von der Viehweide und hat gesagt, warum lasst ihr eigentlich das zu, dass dieser Unbeschnittene uns so verhöhnt und unseren Gott verhöhnt? Er hatte also eine völlig andere Sichtweise in dieser Situation. Und er hat die Fäden dann in die Hand genommen. Mit einem Stein hat er den Goliath erledigt. Das waren nicht seine Fähigkeiten, sondern es war sein Glaube an diesen Gott, der alle Macht hat, der hinter ihm gestanden war. Also das Alte Testament ist ja voll davon. Auch Daniel, wo die Engel den Löwen den Mund zugehalten haben, übernatürlich, wo die drei im Feuerofen waren und sie sind nicht verbrannt. Also das ganze Alte Testament ist voll von Übernatürlichkeit, weil Gott übernatürlich ist. Er passt nicht in unser Schema. Und auch das Neue Testament. Jesus, alles, was er getan hat, war übernatürlich. Die Menschen, die er geheilt hat, auch dann seine Nachfolger, Johannes und Petrus haben gesagt, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, geben wir dir. Wir haben nämlich den Namen Jesus. Und dieser Name Jesus hat Macht. Und diesen Namen Jesus haben sie über den Gelähmten ausgesprochen und er ist aufgestanden und gelaufen. Bei Paulus lesen wir das sogar im Schatten. In seinem Schatten wurden Menschen geheilt. Ja, Jesus und seine Nachfolger verkörperten diesen übernatürlichen Glauben. Was ist uns da abhanden gekommen? Die Apostelgeschichte, die ersten Christen, die ist voller Übernatürlichkeit, immer wieder. Was ist uns also verloren gegangen? Das Einzige, was uns übrig geblieben ist, dass wir vor Gott oft flehen, Herr, hilf mir aus dieser Not. Das ist ja gut, dass uns wenigstens das geblieben ist. Aber Kirche hat sich verändert, weil der Teufel hatte ein Auge drauf. Er wollte nicht, dass dieser neue Spross von Gemeinde Jesu in dieser Übernatürlichkeit weiterwandelt. Und er wollte auf gar keinen Fall, dass die Menschen begreifen, dass Gott auch ihnen Macht gegeben hat. Schauen wir mal auf das Wort. Jetzt erstmal, was heißt übernatürlich überhaupt? Übernatürlich heißt, es passt nicht zum Natürlichen, wie der Name schon sagt. Es ist nicht an das Sichtbare gebunden und auch nicht an die Naturgesetze. Wir glauben also, wenn wir übernatürlichen Glauben einsetzen, glauben wir manchmal oder eigentlich immer gegen jede menschliche Vernunft. Das muss uns klar sein. Deshalb lachen manche über solche Glaubensleute. Sie glauben gegen jede menschliche Vernunft. Schauen wir doch einmal in der Bibel. Was sagt Gott jetzt eigentlich zu uns, die wir Nachfolger Jesus sind? Weil manche sagen ja, das hat es damals gegeben und dieser Bereich jetzt nach der Apostelgeschichte der Urgemeinde ist abgeschlossen. Da hat es noch Zeichen und Wunder gegeben, aber jetzt ist es nicht mehr. Es findet nicht mehr statt. Aber warum? Weil sich Unglaube breit gemacht hat. Das Wort Gottes ist immer mehr in all den Jahrhunderten verwässert worden. Bis zur Reformation hat es so einen Tiefpunkt erreicht. Wenn man sich vorstellt, in Gottesdiensten wurde nur noch Lateinisch geredet, ausschließlich. Keiner hat mehr was verstanden. Der Bischof hat angegeben, was Sache ist. Abendmahl wurde nicht mehr in den Häusern hin und her gefeiert, wie es eigentlich in der Urgemeinde üblich war, sondern es durfte nur noch der Bischof einsetzen und so weiter und so weiter. Und dann ist einer aufgestanden und Gott sei Dank gibt es immer wieder Leute, die den Mut haben und die in dem Wort Gottes lesen und sagen, was ist denn hier eigentlich passiert? Da lese ich diese Worte Aber es hat eigentlich nichts mit unserem Leben zu tun. Ich erlebe das gar nicht, was hier steht. Ist Ihnen das jemals so gegangen, dass Sie Bibelworte gelesen haben und Sie haben gesagt, warum stimmt es eigentlich nicht mit dem überein, was ich so höre in den Gottesdiensten oder was ich erlebe? Herr David, dem ist es schon aufgefallen, das glaube ich. Weil sonst würde er nämlich jetzt laufen oder auf dem Stuhl sitzen. Ja, es gibt einen Unterschied, aber warum? Weil eben dieser Unglaube überhand genommen hat. Wir saßen, also Luther haben wir gerade gehabt. Luther ist aufgestanden und hat sich wieder erinnert. Christus allein, das Wort Gottes allein, das hat uns wieder vorwärts gebracht. Hat was ganz Neues ist entstanden. Es ging nicht im alten System. Auch wie damals zu Jesu Zeiten diese junge Gemeinde nicht im alten System der Schriftgelehrten und Pharisäer funktionieren konnte. Jesus hat sogar gesagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Es ging nicht, weil sie voll Gesetzlichkeit waren. Es ist was Neues entstanden. Und dann kam Luther und wieder ist was Neues entstanden. Natürlich hatte Luther auch viele, die ihm beigestanden haben und auch Vorläufer wie den Johannes Hus und so weiter. Also Gott sei Dank stehen dann immer wieder Leute auf und sagen, hallo, wir haben uns ja so weit entfernt vom Wort Gottes. Und in der Bibel heißt es, das Wort bleibt ewig. Himmel und Erde werden mal vergehen, aber das Wort Gottes bleibt. Das heißt, es muss auch heute, hier und jetzt noch Gültigkeit haben. Gott verändert sich auch nicht. Da heißt es auch, Gott bleibt derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Deshalb müssen wir immer wieder dieses Wort Gottes lesen und dann sagen, Herr, ich möchte, dass das mit meinem Leben zu tun hat. Ich möchte da hineinkommen in diesen Glauben, so wie es die Jünger gehabt haben am Anfang. Ich lese Ihnen mal ein paar Worte nur vor. Es war natürlich schlau, dass die frühe Kirche gesagt hat, also den Missionsbefehl nehmen wir jetzt aus dem Matthäus-Evangelium, weil da steht ja drinnen, geht hin in alle Welt, predigt ihnen das Evangelium, tauft sie und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das macht die Kirche, mehr oder weniger. Aber Markus war das erste Buch, das geschrieben wurde, das erste Evangelium. Und da steht es noch viel prägnanter drin. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur und so weiter. Dann heißt es, die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden. Sie werden unverletzt bleiben, wenn sie Schlangen berühren oder Gift trinken. Und sie werden die Kranken heilen, indem sie ihnen die Hände auflegen. Jesus hätte das nicht gesagt, wenn er nicht gedacht hätte, wir wären fähig dazu. Jesus hat diesen Auftrag erteilt. Also immer wieder merken wir, es ist uns so viel von diesem guten Wort abhanden gekommen. So viel von diesem Glauben. Und wir müssen uns nicht wundern, denn die Theologie wurde verwässert. Unsere Lehrer wurden verwässert. Ich saß in den Ende 70er Jahren schon mal mit meinem Mann auf einem Kirchentag beim Jörg Zink in einer Bibelarbeit. Es war die Geschichte von der Speisung der 5000. Und zum Schluss hat da jeder sein Butterbrot ausgebackt und hat sein Butterbrot gegessen. Das Wunder war natürlich hin. Es war erledigt, es hat sich erledigt. Jörg Zink, den ich bis dahin immer geschätzt habe eigentlich. Was musste ich mir alles anhören? Bin jetzt nur Schmalspur in allem. Ich habe die Ausbildung zur Katechetin gemacht, also ich habe Religionsunterricht erteilt und dann später eben die Ausbildung zur Lektorin und dann zur Predikantin. Jedes Mal habe ich erlebt, wie Wort Gottes verwässert wurde und uns das gelehrt wurde, dieses verwässerte Wort. Einmal hatten wir einen Professor, das war bei der Katechetinnenausbildung aus Neuendettelsau, der hat uns gesagt, also bis zur vierten Klasse können Sie das schon erzählen, sodass Abraham, Isaak und Jakob miteinander verwandt waren. Aber dann spätestens ab der fünften Klasse müssen es denn die Kinder schon aufklären, dass das ganz unterschiedliche Sippen waren. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Also es ist alles verwässert worden, weil wenn das nicht stimmt, dann stimmt das andere alles auch nicht. Dann ist diese Linie gar nicht hier, dass Jesus aus dem Stamm David ist. Also diese Linie, die fehlt ja dann. Und so wurde immer wieder Wort Gottes verwässert. Und die Pfarrer können eigentlich gar nicht so viel dafür, weil die wurden von den Professoren gelehrt. Es ist also Unglaube vorhanden im Land, weil das Wort verwässert ist, weil wir es gar nicht mehr wissen. Und ich lese Ihnen noch ein Wort vor. Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Glaubt nur, dass ihr es empfangt. In Markus 9 sagt Jesus, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Paulus schreibt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und Jesus sagt im Lukas-Evangelium noch, seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlange und Skorpione. Und ich habe euch Macht gegeben über alle Gewalt des Feindes. Euch habe ich Macht gegeben dazu. Wissen wir das überhaupt? Ja, ich gebe zu, diese Worte zu lesen und dann zu glauben und dann auch zu erleben, ist noch einmal eine andere Nummer. Denn allzu oft kommt der Zweifel. Und Jakobus schreibt, ein Zweifler denke nicht, dass er etwas von Gott erwarten kann. Es hat. Da habe ich oft mit Gott gerungen. Und oft war ich wenn ich in Schwierigkeiten war, bin ich mir vorkommen wie der Jakob, der mit Gott gerungen hat in dieser einen Nacht. Ich lass dich nicht, bis du mich segnest. Hier steht's geschrieben. Es steht geschrieben. Ich verlasse mich auf dein Wort. Und du hast gesagt, dein Wort wird nicht leer zurückkommen. Oft habe ich dadurch Durchbruch erlebt. Aber manchmal ist auch alles beim Alten geblieben. Ein Gebet wurde bis jetzt nicht erhört. Es wurde gehört, weil Gott hört alle Gebete. Und ich weiß auch, zu seiner Zeit wird er dieses Gebet auch erhören. Weil sonst würde die Bibel nicht stimmen, sonst könnten wir sie wegwerfen. Und in jungen Jahren, als ich das so gesehen habe, was ich hier für einen Schatz habe, aber das hatte nichts mit meinem Leben zu tun, ich habe es einfach nicht erlebt, da habe ich mich so mutig, zuversichtlich aufgemacht und habe dieses Wort ausgesprochen und geglaubt. Und es ist nicht gleich was passiert. Irgendwann habe ich dann die Bibel durchs Wohnzimmer geworfen. Es war mein größter Fehler, denn in Rebellion zu gehen gegen Gott ist immer schlecht. Dann stehe ich nämlich an der Seite des Teufels, er ist der Urrebell. Das heißt nicht, dass ich mit Gott nicht ringen darf, aber das ist was anderes als Rebellion. Mit Gott ringen darf ich, um das Wort ringen. Und später hat mir mal Jesus gezeigt, dass wenn ich mit diesem Wort gerungen habe, dann ist dieses Wort mit mir durch das Feuer gegangen. Das Wort selber ist mit mir durchs Feuer gegangen. Was machen wir also mit diesen Worten? Es war einmal zu sagen, damals, dann wäre die Bibel ein Märchenbuch. Aber die Bibel ist kein Märchenbuch. Wir müssen wieder darum ringen, dass wir genau dahin kommen. Zu diesem übernatürlichen Glauben. Denn übernatürlicher Glaube heißt eigentlich nichts anderes. Gott, ich traue dir das zu, dass du mein Problem löst. Ich traue dir das zu, weil du alle Macht hast. Und ich zweifle nicht. Aber um dahin zu kommen, dass ich das sagen kann, braucht es eine Beziehung zwischen dem Vater und mir, die muss wachsen. Und ich muss zu der Erkenntnis kommen, dass Gott wirklich die Liebe selber ist, und dass er mich von ganzem Herzen liebt und deshalb will er mir auch gute Dinge geben. Er will, er hat es ja selber gesagt, wenn du glaubst, dann wirst du erhalten, worum du gebeten hast. Das hätte er nicht gesagt, wenn er es nicht so meinen würde. Aber dieser Glaube wächst einfach in der Gemeinschaft mit Gott. Dass Jesus am Meer wandeln konnte, obwohl man das ja gar nicht kann, das ist nicht in dem Augenblick entstanden, als er seinen ersten Fuß auf die Wellen gesetzt hat, sondern es ist in den frühen Morgenstunden entstanden, wo er Gemeinschaft mit dem Vater hatte und seinen Willen synchronisiert hat mit dem Vater. Ja, wir möchten oft das erleben, aber es steht uns was entgegen. Und manchmal ist es Schuld. Wir möchten diese Dinge erleben, aber wir sind nicht bereit, unser Leben aufzuräumen. Wie oft erlebe ich Christen, die wirklich Jesus lieben und trotzdem mit irgendjemandem in Unfrieden leben und nicht bereit sind, den ersten Schritt zu tun. Ich stehe manchmal fassungslos daneben. Es gibt also Menschen, die an Gott glauben, die auch Jesus lieben, die im Vater unser immer wieder beten, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Genauso. Aber sie sind nicht bereit, es zu tun. Genauso wie wir Lieder singen, einfach gedankenlos, das sind Versprechen, die wir hier singen, abgeben. Wir sollten uns wirklich genau überlegen, was wir singen und wo wir mal still sind. Es gibt auch Texte, die ich nicht mitsingen kann. Zum Beispiel das Bonhoeffer-Lied in einen Vers. Und gibst du uns den Kelch des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehme ich ihn dankbar ohne Zittern. Ich kann das beim besten Willen nicht singen. Der Einzige, der das geschafft hat, war Jesus. Des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehme ich ihn dankbar ohne Zittern. Das hat Jesus gemacht. Aber der hat auch vorher gerungen. Also manche Sachen sollten wir uns gut überlegen, weil das sind Versprechen, die wir hier mal abgeben. Wir sind so leichtfertig in Gebeten, vor allem in Vorformulierten, wie das Glaubensbekenntnis oder das Vaterunser. Und auch bei Liedern. Also diese Schuldfrage muss geklärt sein in unserem Leben. Sonst kann ich nicht mit dem Mantel der Gerechtigkeit vor Gott reden und ihn bitten. Weil ich dann gar keinen Zutritt habe zum Allerheiligsten. Aber Jesus hat es uns so leicht gemacht. Wir brauchen nur Jesus bitten, Herr, vergib mir meine Schuld. Egal was es ist, ich kann es aufziehen, egal wie schwer. Es ist egal, es gibt keine Schuld, die zu groß ist für Gott. Und in einem Augenblick ist sie mit dem Blut Jesu ausgelöscht. Hallo, wie leicht ist das eigentlich? Und doch, wie schwer fällt es vielen, diesen Schritt zu gehen. Aber wenn eine Sünde in meinem Leben ist, die noch nicht mit dem Blut Jesu bedeckt ist, wie kann ich dann vor das Allerheiligste treten? Das kann ich nur mit dem Mantel der Gerechtigkeit übers Kreuz. Und es steht was zwischen mir und Gott. Gott möchte den Segen auf mich fließen lassen, aber der Segen dringt nicht durch, weil es liegt an mir. Weil da noch eine offene Rechnung ist. Also, bevor Sie sich wagen, in diesen übernatürlichen Glauben zu gehen, dann durchforsten Sie nochmal Ihr Leben. Ich mache das mit jedem, der zu mir in die Seelsorge kommt, wir durchforsten erst einmal das Leben und räumen auf den Müll, der da noch liegt. Und es ist so einfach. Jesus hat es uns so einfach gemacht. Wir leben im neuen Bund, es ist nicht mehr wie im Alten Testament. Aber ich muss es einfach auch tun und annehmen. Also Gemeinschaft mit dem Vater suchen, mein Leben aufräumen. Ganz wichtig, dass keine Schuld zwischen mir und Gott steht. Übrigens, das habe ich glaube, ich habe es hier schon mal erwähnt bei einem Gottesdienst. Und falls ich mal wieder eingeladen werde, werde ich über dieses Thema reden, weil das liegt mir so am Herzen, weil ich es immer wieder in der Seelsorge erlebe. Vorfahrensschuld. Die Kirche hat das Thema ziemlich ausgeblendet. mein ganzes Leben zeugt davon. Das Leben meiner Familie war so voll gefüllt mit Müll von unseren Vorfahren her, von Großeltern und Urgroßeltern. Gott sei Dank hat es unser Vater ausgeräumt und vor Gott gebracht, vors Kreuz. Und es war so ein Unterschied zu sehen zwischen ihm und seinen Geschwistern. Dieses Leben ist in Segen verlaufen. Und unsere, ja, wir als Kinder und unsere Kinder und die Enkelkinder eben vom Großvater, die konnten auf diesem Segen laufen. Also, aber da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Aber das kann wirklich ein Punkt in unserem Leben sein, dass wir nicht zum Segen kommen, dass wir nicht durchkommen an manchen Punkten, dass wir keinen Durchbruch erleben. Es ist ganz wesentlich, dass wir unser Leben aufräumen. Und dann natürlich dieses Wort lesen. Ich muss einfach wissen, welche Verheißungen mir gelten, zur Verfügung stehen. Deshalb ganz viel, ich lerne ganz viele Worte auswendig, damit ich separat habe, dass ich nicht erst nachschlagen muss bei irgendeinem Problem, sondern das ist dann schon in meinen Gedanken, in meinem Herzen. Das Wort Gottes lesen, verinnerlichen. Ich habe auch ganz viele Glaubenszeugnisse gelesen. Das hilft auch, Glauben aufzubauen. Wenn wir von anderen Menschen lesen, wie sie gelebt haben, zum Beispiel Gerhard Müller hieß er, der hat 5 Waisenhäuser aufgebaut, ohne einmal einen Spendenaufruf zu machen und ohne selber Geld zu besitzen. Es wurde allen Mitarbeitern verboten, dass sie irgendwelche Spendenaufrufe gemacht haben. Der hat nie Geld gesammelt. Es kam einfach. Er hat Gott vertraut, übernatürlich. Wenn man sowas liest, dann wird auch der eigene Glaube gestärkt. Man kriegt Mut und Hoffnung und Zuversicht. Oder ich habe ganz viele Bücher gelesen, auch von den Generälen des Glaubens, heißt es. Das sind ganz unterschiedliche Männer, also und Frauen, die Gott vertraut haben und die übernatürlich geglaubt haben. Und was die so erlebt haben, das stärkt den Glauben. Tim Ruthven war einer, der hat Jugendliche in seinen Straßen, von der Straße aufgesammelt, dann hat sie in seinem Haus großgezogen und hat sie ernährt auch. Aber er hatte nur ein kleines Lehrergehalt. Und die Jugendlichen haben das von Anfang an gelernt. Die waren, mussten sich abends, wurde der Speiseplan geschrieben, und dann mussten sie sich rumstellen um den Tisch. Der Speiseplan wurde auf den Tisch gelegt und sie haben Gott übernatürlich darum gebeten, dass die Lebensmittel morgen vor der Tür sind. Und jeden Morgen waren genau die Lebensmittel vor der Tür gestanden, die sie gebraucht haben. Übernatürlicher Glaube. Ja, andere würde ich sagen, das ist ja echt naiv. Wie soll denn das gehen? Ja, es war auch naiv, einem, der 4 Tage im Grab war und schon gestunken hat, zu rufen, Lazarus, komm heraus. Wie naiv das war. Und doch hat es Jesus gemacht und der Lazarus ist rausgekommen. Also wir müssen uns verabschieden von dem Glauben, den wir in der Hand haben, so das Natürliche, was geschehen kann, sondern Gott handelt übernatürlich. Natürlich benutzt er dadurch auch andere Menschen. Vielleicht hat der eine oder der andere im Herzen gehabt, heute stelle ich dem Tim Ruthven was vor die Tür. Und Gott hat genau die Lebensmittel ihm ins Herz gegeben, die er kaufen soll. Ja, Gott benutzt uns als Werkzeuge, auch als Engel. Aber ich muss es einfach ausprobieren. Warum sollte ich, nur weil ich mal negative Erfahrungen gemacht habe, nicht Gott bitten, dass er aufsteht und meine Situation ändert? Ich habe auch, wie gesagt, negative Erfahrungen gemacht, wo ich gebetet habe und es ist nichts passiert. Wir haben auch für den David schon öfters gebetet. Wir hatten wirklich diesen Glauben, dass David vom Rollstuhl aufsteht. Und eines Tages wird er aufstehen. Ich bin mir sicher. Es wird nochmal eine Zeit kommen, wie in der Apostelgeschichte, wo Gott nochmal seinen Geist in Kraft aussendet. Das ist uns prophezeit durch Joel. Und ich glaube daran, dass das geschehen wird. Aber es geschieht jetzt schon weltweit. Aber in Europa sehen wir so wenige Wunder, weil wir verlernt haben, Gott alles zuzutrauen und dass er alle Macht hat. Ja, wenn ich habe für eine krebskranke Frau gebetet, die ist gestorben. Und dann ist ein Mann auf mich zugekommen und hat gesagt, Gott hat mir ins Herz gegeben, ich soll dir sagen, bete weiter. Hör nicht auf, nur weil du diesen Fall nicht gewonnen hast. Hör nicht auf. Und so mache ich es. Ich bete für die Leute, wenn sie krank sind, auch wenn sie krebskrank sind. Und ich habe diesen Glauben und alles andere ist Gottes Sache. Und ich lasse mich nicht davon abhalten, wenn Leute auch sterben. Ich sage da nicht, na, das hat alles keinen Wert. Sondern ich habe so viele Wunder erleben dürfen in meinem Leben, weil ich nicht aufgehört habe. Weil ich nicht mich niederdrücken habe lassen und gesagt habe, na, es hat doch alles keinen Wert. Als unsere 5-jährige Magdalena eigentlich dem Tode nahe war, sie hatte nach der Geburt eine Hirnhautentzündung mit einem ganz hohen Entzündungswert. Und der Oberarzt hat meine Tochter und ihren Mann darauf vorbereitet, sie wird es nicht überleben. Und wenn sie es überlebt, dann wird sie schwerst behindert sein. Und ja, es gibt jetzt diese medizinische Wirklichkeit, diese medizinische Wahrheit. Aber wir, mein Mann und ich, wir haben gelernt. Wir haben gesehen und wir durften schon Dinge erleben. Wir sind aufgestanden, haben uns hingestellt und haben gesagt, Magdalena, du wirst nicht sterben, sondern du wirst leben und die Werke Gottes verkündigen. Aus dem Psalm 118 hat David gesagt. Du wirst, und das haben wir jeden Tag gebetet über ihr. Und meine Tochter hat's und mein Schwiegersohn haben's gebetet über ihr im Krankenhaus. Du wirst nicht sterben, Magdalena. Du wirst leben und die Werke Gottes verkündigen. Klingt naiv. Der Arzt hat das gesagt und wir sagen jetzt da als Menschlein, du wirst nicht sterben. Aber dieses Bibelwort proklamieren hat Auswirkung. Wenn ich das fülle mit meinem Glauben, dass ich Gottes zutraue, und Gott hat geholfen, die Wirklichkeit Gottes auf die menschliche Wahrheit zu legen. Denn die göttliche Wahrheit ist immer noch mal was ganz anderes. Weil Gott ihm alle Macht hat. Unser Magdalena lebt, ist nicht behindert und sie erzählt die Werke Gottes, heute schon. Sie hat ihre Lehrerin neulich gefragt, ob sie an Jesus glaubt. Am nächsten Tag ist sie heimgekommen, heulend, und hat gesagt, Mama, ich habe jetzt der Anni erzählt von Jesus und die hat gesagt, sie will nicht an diesen Jesus glauben. Sie ist also jetzt schon eine Verkündigerin. Und als sie neulich hat sie zu ihrer Mutter gesagt, Mama, wie kann ich mir eigentlich sicher sein, dass ich mal zu Gott komme, wenn ich sterbe? Dann hat meine Tochter gesagt, na, wenn du glaubst doch an Jesus und wenn du annimmst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, dann wirst du einmal in den Himmel kommen. Dann hat sie zu ihrer kleinen 5-jährigen Schwester gesagt, also sie war 7, zu ihrer 5-jährigen Schwester hat sie gesagt, komm Miriam, das machen wir jetzt gleich, dann sind wir auf der sicheren Seite. Also dieses Geschöpf, ja, manchmal erleben wir, sprechen das gleiche Wort und das Kind stirbt. Aber soll ich deshalb aufgeben? Jesus hat selber gesagt, in Nazareth konnte er ganz wenige Wunder tun, weil dieses Nazareth voller Unglauben war. Europa, Deutschland ist voller Unglaube. Und deshalb tun sich Wunder so schwer hier bei uns wirklich zu landen. Aber wir geben nicht auf. Wir kämpfen um jedes Einzelne. Und wenn ich jetzt die Zeit hätte, ich weiß, ich habe nicht auf meine Uhr geschaut, ich habe alles überschritten. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich Ihnen ein Wunder nach dem anderen erzählen. Und ich lasse mich nicht abhalten, dann von dem, was nicht gelingt, sondern ich gehe weiter. Ich gehe weiter, hier stehe ich und weiche nicht von der Stelle, denn ich stelle mich auf dieses Wort. Gott alles zutrauen. Wir haben die Psalme. Wenn Notzeiten kommen, der Psalm 23, du bereitest vor uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde und schenkst uns voll ein. Glauben wir das? Wenn zum Beispiel mal Versorgungsknappheit kommen würde, glauben wir das dann, wie der Tim Ruthven? dass Lebensmittel vor der Tür stehen. Oder wie bei der Witwe, die den Elia versorgt hat. Da ging das Öl und das Mehl nicht mehr aus. Hätten wir diesen Glauben, wir müssen wieder in diesen übernatürlichen Glauben kommen. Und ich habe Ihnen ein paar Schritte genannt, wie das geht. Fangen Sie damit an. Steigen Sie heute noch aus dem Boot aus des Unglaubens. Und kommen Sie in diesen übernatürlichen Glauben. Und weil wir an einen Gott glauben, der alle Macht hat. Mein Vater ist heuer gestorben und einer seiner letzten Sätze war, als ich ging, hat er gesagt, Caroline, merk dir eins, Gott ist mächtig. Halleluja. Amen.